Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinzer.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Seit dem 1. Januar 2021 ist es nunmehr in Kraft, das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen. Und wir haben bereits von den ersten Staruk getragenen Restrukturierungen gehört. Aber auch die Diskussionen in der Fachöffentlichkeit sind natürlich nicht abgeebbt. Insbesondere die Auswirkungen der Streichung des sogenannten Shift of Fiduciary Duties für die Beratungspraxis und auch Fragen der internationalen Anerkennung von nicht öffentlichen Staruk-Verfahren beschäftigen die Gemüter und sorgen vielleicht doch noch einmal für ein gesetzgeberisches Tätigwerden. Hiervon losgelöst müssen wir aber in der Praxis mit dem Gesetz arbeiten, und zwar jetzt. Eine durchaus spannende Frage in diesem Zusammenhang stellt sich im Hinblick auf den konkreten Umgang mit opponierenden Gläubigern, also solchen Gläubigern, die in der Vergangenheit als sogenannte Akkordstörer außergerichtliche Sanierungen erschwert und oftmals verhindert haben. Dies gilt auch für die Anteilseigner. An welchen Stellen im Staruk getragenen Verfahren und der damit verbundenen Eskalationsstufen opponierende Gläubiger und Anteilseigner ihre Rechte geltend machen können, wollen wir mit unserem heutigen Gast, dem Rechtsanwalt und Partner der weltweit größten Anwaltskanzlei, der Kanzlei Dentons, Herrn Rechtsanwalt Andreas Ziegenhagen, diskutieren. Andreas, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Ja, vielen Dank, auch herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, Heiko und Christian.
Ja, Andreas, wir produzieren heute Corona-gerecht aus dem Homeoffice sozusagen. Zumindest sind wir nicht in einem gemeinsamen Studio. Andreas, du hast an der FU Berlin studiert und deine Karriere als Rechtsanwalt bei Hamann Hemmerath begonnen, wo du im Jahr 2001 Partner geworden bist und im Jahr 2004 zum Leiter der Praxisgruppe Insolvenz und Sanierung. Seit dem Jahr 2006 bist du als Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in der Kanzlei Dentons tätig und bist dort neben deiner Position als Managing Partner der deutschen Büros in Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf auch als European Head der Restrukturierungsgruppe tätig. Du berätst regelmäßig sowohl Gläubiger zu insolvenzrechtlichen Fragestellungen als auch in der Krise befindliche Unternehmen und deren Organe. Zu den bekannten Mandaten zählen die Vertretung der Bondholder bei der Erweiterung des KfW-Konsortialkredites der TUI, das Schutzschirmverfahren von Harzmetall als Teil der französischen Recylex-Gruppe, die Schuldscheingläubiger des Automobilzulieferers IFA Haldensleben, die DRK-Kliniken Thüringen und Brandenburg sowie die Klinikkette Paracelsus. Du gehörst darüber hinaus zum Autorenkreis des im RWS-Verlag erschienenen Kommentars und Handbuchs zur präventiven Restrukturierung. Dort hast du das Kapitel zum Restrukturierungsrahmen und der doppelnützigen Treuhand kommentiert. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Ich arbeite seit über 20 Jahren in der Restrukturierung, habe mal begonnen zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen bei Brinkmann und Partner, komme eigentlich aus dem Gesellschafts- und Steuerrecht und bin dann mit der INSO eingestiegen, 98.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Am meisten fasziniert mich, dass in den Restrukturierungsfällen es ein Querschnitt ist zwischen Rechtsberatung mit den unterschiedlichen Disziplinen, sowohl Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Bilanzrecht und gleichzeitig aber auch viel Wirtschaft und Branchen. Wir haben immer wieder unterschiedliche Branchen und unterschiedliche Fälle und der Querschnitt ist eigentlich der Reiz des Restrukturierungsrechts.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Stolz ist jetzt, ich würde eher von Freude sprechen, wenn man mit einem Team ein erfolgreiches Verfahren beendet hat und wenn es einen gewissen Meilenstein gibt, an dem man mitwirken konnte. Insofern wäre so zum Beispiel am Anfang die ersten sogenannten Komi-Shifts bei Deutsche Nickel und Schäfenacker. Dann waren es die ersten größeren ESOG-Verfahren, wo wir dann auch einen Debt-to-Equity-Swap mit Anleiherestrukturierung bei SolarWatt gemacht haben. Sehr kurzes Verfahren. Bei Procon, wo wir eine Umwandlung in eine Genossenschaft mit einer neuen Anleihe kombiniert haben im Insolvenzplan. Oder jetzt eher dann eben auch Sachen wie die Schuldscheinrestrukturierung, die auch gewisse Maßstäbe gesetzt hat.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ich glaube, in Restrukturierungssachen ist es so, dass man sehr stark von der Erfahrung und den persönlichen Einschätzungen der beteiligten Personen abhängig ist. Und da ist es sicherlich so, dass ich mich des Häufigeren auch mal am Anfang verschätzt habe in der Einschätzung der Protagonisten. Und das ist, glaube ich, was man mit der Erfahrung in der Restrukturierung deutlich zurückhaltender ist. Am Anfang ist man erstmal euphorisch beim neuen Mandat, aber man muss dann doch eine gewisse Zurückhaltung nehmen und dann auch vor allen Dingen auch Mandanten sagen, was nicht geht. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Restrukturierung, wo man immer besser geworden ist mit der Erfahrung und wo sicherlich am Anfang man eher noch ein bisschen weniger Distanz hatte zu dem eigenen Mandat.
Andreas, das Staruk ist ja im außergerichtlichen Bereich im Rahmen der freien Sanierung sozusagen auf Mehrheitsentscheidung und damit natürlich auch auf die Überwindung opponierender Minderheiten ausgelegt. Wenn man jetzt draufschaut, fragt man sich auch natürlich, welche effektiven Schutzmöglichkeiten gibt es überhaupt jetzt noch für diese Gläubigergruppen?
Gut, die Schutzmöglichkeiten im Staruk sind ja doch sehr stark orientiert an dem, was auch im Insolvenzverfahren, gerade im Insolvenzplanverfahren als Schutz war. Und da ist sicherlich so, dass man halt sowohl das Beschwerdeverfahren, den Minderheitenschutz mit den relativ hohen Anforderungen, weil man in der Regel glaubhaft machen muss, dass man schlechter gestellt wird. Das ist sicherlich ein Mechanismus, den man schon kennt, der auch eine relativ hohe Anforderung ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das Mehrheitserfordernis beim Staruk das höchste ist, was wir bisher kennen. Weil wir haben 3/4 als Mehrheit in der jeweiligen Gruppe und wir haben, dass jeder, der nicht mitstimmt, gleichzeitig auch als Gegenstimme gewertet wird. Das haben wir nirgendwo anders, weder bei der Anleiherestrukturierung noch beim Insolvenzplan. Und insofern bin ich schon der Meinung, dass es relativ schwierig ist, für eine echte kleine Minderheit die Anforderungen an das Beschwerderecht und die Glaubhaftmachung so hinzubekommen, dass man sich dagegen wehrt. Aber es gibt die Möglichkeiten. Umgekehrt ist aber auch das Staruk eine relativ hohe Anforderung an die Mehrheitserfordernisse.
Wenn man das mal taktisch aus Beratersicht vielleicht nochmal sich anschaut, macht es ja vielleicht Sinn, den Schritt zurückzugehen, bevor das Verfahren, also die Restrukturierungssache sozusagen bei Gericht angezeigt wird, vielleicht schon bevor sozusagen Dinge eingeleitet werden, vielleicht schon vorher zu agieren, ich sage mal Stichwort Schutzschriften oder dergleichen, dort schon vorher einzugreifen. Wie siehst du das?
Also ich sehe es so, dass es sicherlich in der Regel so sein wird, dass man vorbereitet sein kann als opponierender Gläubiger, weil normalerweise startet ja die Sanierung, so wie bisher auch, erstmal mit der konsensualen Lösung. Und man versucht auf Basis eines Sanierungskonzepts die konsensuale Lösung durchzubekommen. Das heißt umgekehrt für den opponierenden Gläubiger, dass er auch normalerweise relativ schnell informiert wird. Und wenn er der Meinung ist, dass dieses Konzept aus seiner Sicht nicht tragfähig ist, dann kann er sich darauf einstellen, dass künftig der nächste Schritt des Staruk ist. Und insofern ist es so, dass man sicherlich auch das Thema Schutzschrift an das Restrukturierungsgericht, die Schutzschriften haben ja auch durchs ESUG eine neue Bedeutung bekommen. Und dadurch, dass es jetzt noch einfacher ist durch die zentralen Gerichte, die Restrukturierungsgerichte sind ja doch an der Landkarte überschaubar, kann man auch leichter eine Schutzschrift jetzt sogar als beim Insolvenzverfahren, wo wir dezentralere Gerichte haben, geltend machen und muss halt nur gucken, sobald dann das die Rechtshängigkeit ist und die Schutzschrift liegt da, wird man sicherlich dann auch unter Umständen die Möglichkeit haben, mit dem Gericht in Kontakt zu treten und da entsprechend angehört zu werden.
Das Thema, was wir da auch so ein bisschen sehen, ist natürlich auch die Frage, es gibt ja so verschiedene Transparenzmöglichkeiten, dass ich darauf bestehe, dass erörtert wird, Erörterungstermin anzusetzen. Sind das auch nochmal aus deiner Sicht Themen, wo man das Verfahren einfach auch verlangsamt dann?
Ja, also das ist so. Wenn ich jetzt mal aus der Schuldnersicht sehe, dann ist es ja so, dass wenn ich weiß, es gibt mindestens eine Minderheit, die opponiert, dann kann ich ja im Prinzip nach dem Staruk alles alleine machen, bis auf den letzten Schluss, nämlich die gerichtliche Planabstimmung. Also die brauche ich dann, ich muss dann die gerichtliche Bestätigung einholen. So, umgekehrt kann ich aber unter Umständen als Gläubiger schon dafür sorgen, dass ich im Prinzip hier eine entsprechende Erörterung bekomme, dass dementsprechend dann auch zumindest ich meine Argumente vortragen kann, auch vielleicht doch noch andere Gläubiger überzeugen kann. Und insofern ist es einerseits Verzögerung, aber inhaltlich kann es ja auch sein, dass ich tatsächlich argumentativ die Möglichkeit eben auch nutzen will und muss, meine Gläubigersicht einzubringen. Und das kann ja auch, muss ja nicht immer nur opponieren, um immer zu allem Nein zu sagen. Es kann ja auch sein, dass ich zu einer verbesserten Plangestaltung komme.
Das ist ja leider so jetzt in der Diskussion ein bisschen mit einem negativen Touch belegt worden, der opponierende Gläubiger. Aber du hast natürlich völlig recht. Das heißt ja nicht immer, dass es Nachteile gibt, sondern möglicherweise setzt sich ja dann doch noch auch eine bessere Idee durch am Ende des Tages. Das ist ja, glaube ich, ein Punkt, der wird da gerne auch mal so ein bisschen aus dem Auge verloren. Gleichwohl würde ich noch so ein weiteres Thema, was wir ja auch schon aus den Insolvenzverfahren kennen, das ist natürlich das Thema Akteneinsicht. Und wir haben ja jetzt im Starock auch vorgesehen, so eine relativ enge Kommunikation zwischen dem Gericht und entweder dem Sanierungsmoderator oder dem Rechtsprechungsbeauftragten, dass ich da sozusagen auch nochmal einhake, wenn mir daran gelegen ist, dass ich doch möglichst hohe Transparenz herstelle, dass ich sehr viel sozusagen Wert lege darauf, wie die Unterrichtung des Gerichtes läuft und dass ich das sozusagen dann auch moniere bei Gericht, indem ich in die Akte gucke und sage, hier, das reicht doch gar nicht, da fehlen doch jetzt Informationen, der Rechtsprechungsbeauftragte hat nicht rechtzeitig mit mir gesprochen, der ist möglicherweise gar nicht geeignet, weil er nicht so schnell mit mir spricht. Und wie siehst du diese Themen?
Also ich sehe auch, dass natürlich gerade jetzt die Berichtspflichten, die jetzt den Restrukturierungsbeauftragten an das Gericht betreffen, dass das natürlich für die Gläubiger extrem interessant sein kann, wie kommuniziert wird, was kommuniziert wird. Das fängt ja sogar schon theoretisch sogar mit der Vorstufe der Sanierungsmoderation an. Auch da gibt es ja schon Berichte. Das heißt, wenn das sogar noch als Vorstufe kommt, dann kann das sogar schon da anfangen. Auf der anderen Seite muss man sagen, bin ich jemand, der eher etwas zurückhaltend ist, dass ich nicht unbedingt glaube, dass in jedem Staruk-Verfahren wir einen Restrukturierungsbeauftragten sehen werden. Weil wenn keine Vollstreckung droht und wenn gleichzeitig ich von vornherein auch hier entsprechend die Mehrheit hinter mich habe, also die qualifizierte Mehrheit mit einem Backing, und das kennen wir ja alle aus den Scheme of Arrangements, wo ja noch nicht mal ein Moratorium möglich war, trotzdem haben da, warum haben die Fälle geklappt? Weil man halt die Mehrheit schon hinter sich hatte, was auch, glaube ich, als Berater empfohlen ist, wenn ich den Schuldner berate im Staruk-Verfahren. Und insofern ist es so, dass es die Informationsmöglichkeiten natürlich immer nur dann so umfassend gibt, wenn es auch einen Restrukturierungsbeauftragten gibt. Da bin ich noch etwas zurückhaltender, dass das immer der Regelfall sein wird, sodass das mal die Frage ist, ob es immer diese Möglichkeit gibt. Aber eins ist sicher, wenn ich einen Gläubiger berate und es gibt einen Restrukturierungsbeauftragten, dann würde ich auf jeden Fall die Information nutzen und da auch Akteneinsicht, um solche Berichte und auch direkt natürlich die Kommunikation zum Restrukturierungsbeauftragten zu nutzen.
Andreas, wir waren jetzt schon beim Restrukturierungsbeauftragten angekommen. Vielleicht auch mal den Blick zurück ein Stück weit auf die Vorstufe, nämlich den Sanierungsmoderator. Kann denn dann auf dem Weg dahin in den Eskalationsstufen sozusagen nicht auch die Sanierungsmoderation, vor allem auch in zeitlicher Hinsicht, ein Zwischenschritt sein, um eben gerade mögliche opponierende Gläubiger hier frühzeitig zum Erreichen einer konsensualen Lösung ja, einzubinden? Oder bist du selbst jetzt aus deiner Perspektive eher der Auffassung, dass trotzdem es ja von einer neutralen Person übernommen wird, diese Sanierungsmoderation, dass das eher nur wertvolle Zeit kostet, wenn ja zumal vielleicht sogar schon im Vorfeld mit Akkordstörern verhandelt worden ist? Mit anderen Worten, wann ist das tatsächlich jetzt noch sinnvoll, sowas vielleicht noch mit aktiv, proaktiv zu unterstützen?
Ja, also ich würde denken, dass die Sanierungsmoderation tatsächlich eher etwas für die mittleren Fälle oder kleineren Fälle ist. Also das ist ja auch ein bisschen stärker unter auch dem KMU-Gesichtspunkt gesehen worden. In den großen Fällen, wo auf allen Seiten professionelle Berater sind, ist diese Moderationsfunktion eigentlich schon so gegeben, dass die Verhandlungen meistens schon sehr professionalisiert sind. Und dann ist es tatsächlich so, dann bringt es nur Zeitverlust, weil da wird man den Opponierenden nicht mehr durch einen Sanierungsmoderator überzeugen können. Dagegen glaube ich schon, wenn ich mir vorstelle, ein Mittelständler mit 5 Banken und eine kleine Bank ist einfach hier, ich würde auch immer eher dissentierend als opponierend sagen, sie wollen einfach nicht und sie würden auch nach altem Recht sagen, mein kleines Darlehen ist nicht erforderlich, ihr 4 größeren Banken, ihr macht das mal schön alleine. Und da wird jetzt unter Umständen die Restrukturierung schlicht und einfach sagen, nee, jetzt bleiben alle dabei. Und dann ist vielleicht nochmal ein Sanierungsmoderator der Richtige, den man nochmal als Zwischenstufe nutzt und sagt, pass auf, red du doch nochmal mit der 5. Bank, die ist hier noch nicht überzeugt. Und jetzt würden wir nochmal diesen Schritt gehen und sagen dann auch gleich, wenn das jetzt nicht klappt, dann machen wir das Ganze in einem entsprechenden Restrukturierungsrahmen. Gleichzeitig gibt es noch natürlich den Vorteil, dass ich unter Umständen durch die entsprechende gerichtliche Bestätigung des Sanierungsvergleichs diese Titelfunktion habe. Das heißt, es hat auch formelle Gründe. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es Sanierungsmoderationsfälle geben wird. Tendenziell würde ich die aber eher in dem KMU-Bereich sehen und nicht in den großen Fällen.
Das ist ja so eine Funktion, die der Sanierungsmoderation, glaube ich, jetzt so ein bisschen zugeschrieben wird, dass diese auch so ein bisschen Lücken füllen soll, denke ich, so was jetzt
möglicherweise. Genau, sie hat ja auch so ein bisschen die Konsolidation in Frankreich, ist ja so ein bisschen so ein kleines Vorbild gewesen, wo man auch im Prinzip im Stillen mit einem entsprechenden erfahrenen Richter an der Hand noch und so einem entsprechenden Verfahren, was nochmal versucht wird, wo die Gläubiger nur untereinander was regeln. Und ich bin mal gespannt. Also ich finde es gut, dass es die Option gibt, aber tendenziell würde ich sie tatsächlich mehr in dem KMU-Feld sehen, weil da, wo es schon die höchst professionelle Beratung von allen Stakeholdern in der Sanierung gibt, da sehe ich nicht mehr den Mehrwert des Sanierungsmoderators. Da wird er nicht mehr viel erreichen können.
Du hattest es vorhin schon angedeutet. Ich kann ja das Verfahren so gestalten nach dem Staruk, dass ich im Prinzip das Gericht nur noch benötige für die Bestätigung der Beschlüsse. Also einschließlich Gläubigerversammlung kann ich alles selber gestalten. Mit Blick auf die opponierenden oder wie du sagst, dissentierenden Gläubiger, macht es aus deiner Sicht Sinn, dann auch das tatsächlich alles im Außergerichtlichen zu machen? Oder ist es nicht besser, dann auch gleich aufs gerichtliche Verfahren sozusagen zu gehen? Mit der Folge, dass ich mir dann vielleicht die eine oder andere Diskussion spare, was die Art und Weise der Durchführung anbelangt?
Ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, es hängt einfach sehr von den Fällen ab. Ich glaube, was man nochmal sagen muss, deshalb muss man immer diesen Vergleich zum Insolvenzplan. Wir werden in den Staruk-Fällen, wenn es um eine reine Finanzrestrukturierung geht, dann werden wir zum Beispiel, wenn es wirklich reine Darlehensfinanzierungen sind, dann werden wir keine streitigen Themen haben. Das heißt, wir werden Stimmrechtsfestsetzungen und dieses ganze Prozedere-Thema, das werden wir nicht so haben. Deshalb glaube ich schon, dass für die reine Finanzrestrukturierung tatsächlich die Durchführung des außergerichtlichen Abstimmungsprozederes im schriftlichen Verfahren oder auch durch entsprechende Online-Module relativ leicht durch den Schuldner möglich ist und wo er auch quasi unter Umständen nicht zusätzliche Hilfe des Gerichts braucht, auch die Vorprüfung vielleicht gar nicht braucht, weil es doch so eindeutig ist. Das heißt, ich meine, dass es wahrscheinlich Fälle geben wird, die ganz eindeutig sind. Ein Beispiel ist halt unter anderem auch sicherlich die Schuldscheinrestrukturierung, wo man halt möglicherweise 80, 90 bilaterale Darlehen hat. Man hat aber quasi 95% hinter sich, 5% melden sich vielleicht noch, also einfach nicht. Sie sind noch nicht mal dagegen, sondern es kann auch einfach sein, dass aus Brasilien kommt keiner und aus Asien, weil die Schuldscheine sind ja nicht nur bei Sparkassen und Volksbanken, die sind bei allen möglichen Investoren. Und da gibt es auch schlicht und einfach welche, die melden sich gar nicht. Und das ist ja schon alleine dann. Und dann muss ich natürlich nur ein Prozedere haben, das ist sauber. Ich muss dann gucken, dass die Zustellung, und dann ist es eben die Frage, nutze ich jetzt doch gerichtliche Sachen, Zustellungen etc., brauche ich einen Restrukturierungsbeauftragten. Ich glaube aber schon, dass es bei den ganz eindeutigen Fällen tatsächlich so sein wird, dass man als Instrument ausschließlich die gerichtliche Planbestätigung nutzen wird und das andere alles selbst macht.
Du hast die Schuldscheindarlehen gerade angesprochen, Andreas. Ist das ein Paradebeispiel für eine Restrukturierung nach dem Staruk aufgrund der Struktur dieser Gläubigergruppe?
Also es ist aus meiner Sicht neben dem Mezzanin-Kapital, Nachrangkapital, ist es eins der wesentlichen Finanzierungsinstrumente, die hier entsprechend restrukturiert werden kann. Der Hintergrund ist der, dass bei den Anleihen habe ich das Schuldverschreibungsgesetz. Das heißt, ich habe eine andere Art der mehrheitlichen Restrukturierung über ein anderes Gesetz schon immer. Das war halt nicht anwendbar auf die Schuldscheindarlehen. Oder ist nicht anwendbar. Und dann habe ich im Prinzip bei den Konsortialdarlehen, da habe ich im Prinzip meistens auch zumindest für die bestimmte Entscheidung auch ein Mehrheitsprinzip. Und deshalb ist es so, dass bei den Schuldscheindarlehen, allerdings gilt das auch für die bilateralen Finanzierungsstrukturen, also auch da, wo ein Unternehmen sich sehr viel bilateral und nicht konsortial finanziert hat, auch da wird es so sein. Aber man muss halt sagen, dass der Erfolg des Schuldscheindarlehens in den letzten 5 Jahren, und wir haben, ich glaube, über 140 Milliarden ausstehende Schuldscheindarlehen im Markt, und deshalb ist es ein sehr relevantes Segment. Und es ist halt so das wirklich Typische, wo man sagen muss, da komme ich nur konsensual hin oder mit so einer Mehrheitsentscheidung. Und die Eingriffe, die sind häufig ja auch tatsächlich eher nur eine Verlängerung der entsprechenden Fristigkeiten und nicht unbedingt gleich ein Haircut oder sonstiges. Das heißt, auch die Art ist, wenn man es auch an Starhawk jetzt nimmt, meistens eher nicht ganz so drastisch, wenn man sich auch die konsensualen Schuldscheinrestrukturierungen in der Vergangenheit angeguckt hat.
Andreas, wenn wir nochmal einen Blick auf die Eskalationsstufen werfen und nochmal ein Stück weit sozusagen ja, die Einbeziehung der dissentierenden Gläubiger. Wenn man sich das Verfahren anschaut und jetzt unterstellt, dass das Verfahren scheitert nach dem Starhawk, dann kippt es ja jedenfalls, wenn Zahlungsunfähigkeit oder rechtliche Überschuldung eintreten, in ein Insolvenzverfahren. Und wie dies auch stets bei Scheitern der Verhandlungen im Rahmen der außergerichtlichen Sanierung auch der Fall war. Wenn man jetzt draufschaut und sagt, insbesondere bei dem Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit, ist ja ein Übergang ins Schutzschirmverfahren, wenn man jetzt mal die Übergangsregelung nach dem Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz außer Betracht lässt, ein Schutzschirmverfahren nicht mehr möglich. Und so die Frage jetzt aus Beratersicht bei dir, wie wirkt sich das auf die Motivation der Beteiligten aus, wenn man weiß, dass von den Kollateralschäden, die nach hinten raus drohen, dann doch vielleicht mehr über alle Beteiligten hineinbricht, als man sich das vielleicht anfangs gedacht hat? Mit anderen Worten, wie sind da so deine Erfahrungen aus der Praxis, wenn man mit dem, ich nenne es jetzt mal sogenannten Operationsbesteck droht?
Ja, im Prinzip hat sich meines Erachtens nicht so wahnsinnig viel dadurch geändert, weil am Ende ist es ja so, dass ich ja bisher ohne das Starhawk, da hatte ich im Prinzip digital die Entscheidung zwischen einer konsensualen Sanierung oder der mildesten Form des Schutzschirmverfahrens. Und ich habe im Prinzip eigentlich, habe ich jetzt meines Erachtens schlicht und einfach ein weiteres Tool als Sanierungstool. Und am Ende kann ich aber natürlich nie sicher sein, genau wie ich bei jeder Sanierung nicht sicher sein konnte, dass ich quasi die Insolvenz vermeiden kann. Tendenziell habe ich aber mindestens eine Chance mehr, weil ich nicht den allerletzten überzeugen muss. Und dadurch ist ehrlich gesagt für den Geschäftsführer auch und auch für den Gläubiger, der muss sich schon jetzt jeweils mehr darauf einstellen, dass er auch mit diesem neuen Tool, je nachdem auf welcher Seite er ist, entsprechend leben muss. Und das ist eigentlich in der Tendenz deutlich zu begrüßen, dass es diese zusätzliche Option gibt, weil es sowohl die Sanierung, möglicherweise sogar im ersten Schritt, die Sanierung als solche ohne Starhawk nur deshalb erfolgreich ist, weil es Starhawk gibt. Entscheidend, wir werden auch viele Sanierungen sehen und wir haben sogar jetzt schon Fälle gehabt im letzten Jahr, wo wir quasi mit dem Starhawk schon gedroht haben, von wegen, es wird wohl in Kraft treten am 1. Januar, wenn ihr jetzt nicht konsensual das macht, dann müssen wir das Starhawk anwenden. So. Und das zeigt ja schon, dass es viele Fälle gibt, wo die Drohung mit dem Starhawk diese außergerichtliche Sanierung letztendlich erfolgreich machen wird. Und das zeigt, dass es insofern schon mal der richtige Schritt ist. Jetzt brauchen wir hoffentlich noch ein paar erfolgreiche Starhawk-Fälle, damit man auch sieht, dass es auch wirklich klappt. Und dann ist es meines Erachtens ein fließender Übergang, aber den hatten wir immer, weil wir mussten ja auch aus der außergerichtlichen Sanierung unter Umständen, wenn wir noch konnten, noch in Schutzschirm oder wenn wir nicht mehr konnten, in die Eigenverwaltung oder dann halt sogar nur noch ins Regelverfahren, wenn dann im Prinzip das schon nicht mehr eigenverwaltungsgeeignet war. Da ist jetzt eher das Thema, dass die ESOG-Evaluation jetzt zu den Anforderungen bei der Eigenverwaltung, die ja nochmal deutlich erhöht wurden, was aber aus meiner Sicht grundsätzlich auch nachvollziehbar und auch die ESOG-Evaluation hat das ja entsprechend bestätigt, dass man halt eine Finanzplanung braucht etc., die ganzen Themen, halte ich jetzt für aus meiner Sicht für eine professionelle Eigenverwaltung ist das nicht zu hoch. Ob jetzt immer diese ganzen formellen Geschichten, dass ich meine Offenlegungspflichten, manchmal gibt es ja dann doch das Thema, dass eine Bilanz mal länger hängt, wegen Going Concern und solchen Themen, da kann man sicherlich drüber streiten, aber das ist im Grundsatz jedenfalls richtig, dass die Anforderungen gestiegen sind an die Eigenverwaltung.
Andreas, du hast es eben schon angesprochen, Stichwort Tools, die wir zur Verfügung haben. Wir haben es in der Anmoderation schon kurz angeschnitten. Ein Thema, was du auch sehr intensiv bearbeitest, ist ja die doppelnützige Treuhand. Wie siehst du das sozusagen jetzt auch im Verhältnis mit den neuen Möglichkeiten Starhawk? Welche Bedeutung wird die noch haben? Wird sich das überhaupt verändern?
Ich bin damals bei ESOG gefragt worden, hat das für das ESOG jetzt dazu, dass es die Treuhand nicht mehr gibt? Und da gab es tatsächlich ein paar Marktteilnehmer, die meinten, das würde jetzt quasi keine Treuhand mehr geben, weil es jetzt das ESOG und die Eigenverwaltung gestärkt etc. Genauso wie auch im Starhawk bin ich der Meinung, dass die Treuhand als Tool weiterhin in der Toolbox bleibt und auch weiterhin die Anwendbarkeit hat. letztendlich bestätigt die Treuhand ja das, was auch das Staruk sogar nochmal explizit sagt, nämlich das Thema der absoluten Priorität, was ja der Grundsatz auch im Planverfahren und im Staruk ist, dass nämlich letztendlich Anteilseigner, die zur Sanierung nichts beitragen und deren Anteile eigentlich aus dem Geld sind, dass sie diese Anteile unter Umständen in eine Treuhand geben müssen, ist letztendlich der Logik geschuldet, die sowohl das Staruk als auch der Insolvenzplan enthält, mit auch den entsprechenden Ausnahmen. Das Staruk hat ja jetzt auch Ausnahmen, dass wenn der Schuldner so wichtig ist, dass er noch zusätzlich Sachen macht, dass er dann auch unter Umständen Möglichkeiten bekommt, Beteiligung zu erhalten. Und die Treuhand ist ja auch so, dass sie ja ein relativ mildes Mittel ist und sie hat auch Ausgestaltungen, die völlig unterschiedlich sind. Es gibt die aufschiebbedingte Treuhand, es gibt die Treuhand, die, ich habe auch zig Treuhandschaften zurückübertragen, wo wir erfolgreiche Sanierung hatten. Ich habe sogar schon Verkaufstreuhandschaften gehabt, wo das Unternehmen sich dann plötzlich im Markt so gut entwickelt hat, dass das sogar quasi zurückübertragen wurde, weil wir den Verkaufsprozess nochmal verschoben hatten und dann zurückübertragen hatten. Deshalb ist es so, dass aus meiner Sicht das bleibt. Für das Staruk muss man sagen, ich kann im Staruk natürlich rein technisch die Treuhand damit verbinden. Allerdings muss ich natürlich sagen, dass ich sicherlich nicht das Staruk nutzen kann und auch nicht genutzt wird, wenn ich einen 100% Anteilseigner habe und der will keine Treuhand und will kein Staruk, dann wird es das Verfahren nicht geben, weil es halt ein schuldnergesteuertes Verfahren ist. Und dass ein Schuldner ohne einen Gesellschafterbeschluss seines 100% Gesellschafters einfach mal so schnell ins Staruk geht, das ist jetzt auch auf Basis der Änderung, die ja jetzt durch, man hat ja dann den 2 und den 3 gestrichen, sodass jetzt quasi eigentlich hier erst mit Rechtshängigkeit wir den Wechsel der Gläubiger Interessenwahrnehmung als überwiegende Maßgabe fürs Management in Kraft tritt und nicht alleine die drohende Zahlungsunfähigkeit schon sofort den Anteilseigner mit seiner entsprechenden Gesellschafterposition verdrängt.
Wobei muss man sagen, es gibt ja andere Stimmen, auch nicht ganz unwichtige. Ich glaube, du warst neulich auch in der Diskussionsrunde mit dabei, die ja sagen, naja, wir haben schon einen Shift of Duties, der auch so langsam dann sozusagen daherkommt. Wir haben das ja alle mit Interesse gehört, was Professor Hirte da auch dazu gesagt hat zu dem Thema. Da scheinst du jetzt nicht so ganz dran zu glauben.
Nee, also da bin ich ehrlicherweise, obwohl ja Professor Hirte sogar vom Gesellschaftsrecht kommt. Aber ich bin schon der Meinung, wenn Gesetzgeber ursprünglich normiert in § 2 und 3 ein klares Haftungsregime, eine klare Begründung, eine Außenhaftung dann auch hatte, ja auch jetzt ist der 43, ist ja jetzt nur noch eine Innenhaftung ab Rechtshängigkeit. Also ich meine schon, dass das eine Rolle rückwärts war. Und dass das nicht aus meiner Sicht dazu führen wird. Wir wissen alle nicht, was am Ende die Rechtsfortbildung am Ende beim BGH machen wird. Aber dass ich jetzt quasi, wenn ich den Geschäftsführer beraten würde, jetzt nutz mal das Staruk, um zum Beispiel eine doppelnützige Treuhand deinen Gesellschafter zu zwingen und den zu enteignen, abgesehen davon, dass er die Frage ist, wie lange bleibt er noch Geschäftsführer, wenn er den Antrag gestellt hat, die Rechtshängigkeit gemacht hat. Das heißt, rein faktisch ist es schon ein faktisches Problem. Das hätten wir längst auch gehabt bei 2.3. Also auch da ist es natürlich maßgeblich. Aber trotzdem bin ich da schon der Meinung, wir hatten ja auch die Entscheidung, dass wir auch quasi einen Insolvenzantrag eben und die Eigenverwaltung bei ausschließlich drohender Zahlungsunfähigkeit, was wir nach der alten Rechtsprechung nur selten hatten, weil wir meistens auch die Überschuldung hatten. Ja. Aber ich selbst habe mehrmals Eigenverwaltung beraten, wo wir keinen Gesellschafterbeschluss hatten. Da haben wir aber immer die Überschuldung uns dokumentieren lassen und die Schutzschirmbescheinigung hat die Überschuldung bestätigt, damit wir auch kein Problem haben, dass die Geschäftsführung hier letztendlich nicht die Anteilseignerinteressen berücksichtigt und dann war es halt ein Pflichtinsolvenzgrund. So, jetzt ist es nochmal ein bisschen von der Definition mehr abgegrenzt, aber das sehe ich schon noch anders. Trotzdem bleibt aber zum Beispiel, wir haben ja nicht immer nur 100% Gesellschafter, wir haben auch mal einen Gesellschafter, wo 70% die Sanierung unterstützen, auch eine Treuhand unterstützen, aber 30% dagegen sind. Und dann scheitert unter Umständen bis hier, dass man die 100% Anteile haben will, auch aus Banken- und Darlehensgebersicht. Und das haben wir zwar jetzt gelöst dann. Und da brauchen wir selbst, da würden sogar unter Umständen ja 51% unter Umständen reichen, weil die Gruppe würde ich auch im Cramdown locker crammen können, weil die ja als anteilseigener Gläubigergruppe nachrangig ist gegenüber den anderen. Und insofern sehe ich schon, dass auch das Treuhandthema auch in Kombination mit dem Staruk ist ein Thema. Aber ich sehe nicht, dass es jetzt das Problem löst, wenn der Alleingesellschafter das nicht will, dann lösen wir das Problem nicht. Wenn wir eine zersplitterte Gesellschafterrolle haben oder eine börsennotierte Gesellschaft haben, die auch im Wesentlichen Streubesitz ist, das wären Fälle, wo man das sehr wohl lösen kann und wo man eine Kapitalmaßnahme oder eine Treuhandstruktur direkt einbauen kann in den Restrukturierungsplan.
Andreas, du hast die gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung schon kurz angesprochen. Wie verträgt sich das jetzt vielleicht einmal zur Erläuterung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie verträgt sich das jetzt mit den Regelungen der doppelnützigen Treuhand, wo ja es regelmäßig aufgrund der Sanierungsfinanzierung schon zu einer Besserstellung dieser Finanzierungsgläubiger kommt? Wie kann man das sicherstellen, dass das Ganze dann in der Abstimmung, im Abstimmungsprozess funktioniert?
Gut, letztendlich ist es von der Logik her ja so, dass wir in der normalen außergerichtlichen Sanierung ja auch immer einen sogenannten Wasserfall quasi regeln. Also das heißt, wenn ich jetzt die Sanierungsfinanzierung habe oder auch die Überbrückungsfinanzierung, dann sind das ja normalerweise sogenannte Super-Senior-Finanzierung. Die sind im höchsten Rang, sind besichert und sind insofern ganz oben. So, werden auch als erste zurückgeführt. Dann habe ich die normalen Gläubiger, das sind die, die schon vorher finanziert haben. Und dann habe ich unter Umständen Nachranggläubiger. Das sind dann auch unter Umständen Gesellschafterdarlehen. Und in der doppelnützigen Treuhand ist es ja so, dass ich an den Treuhänder normalerweise übertrage die Anteile plus die Gesellschafterdarlehen. Und was ich dann aber vereinbare, ist, dass der Treuhänder natürlich verpflichtet ist, das bestmögliche Ergebnis auch im Sinne des Wasserfalls zu erreichen. Das heißt, wenn er es schafft, eine Investorenlösung zu ermöglichen und zu realisieren, die dazu führt, dass die Gesellschafter noch im Geld bleiben, sei es im Geld, letztendlich wäre ja im Geld auch im Rang, in der Rangfolge des Gesellschafterdarlehen 39 unter Umständen noch vor den Anteilsinhabern. Und es ist ja häufig so, dass die Treuhandlösung ja gar nicht dazu führt, dass ich 100% eines Unternehmens verkaufe, sondern ich habe auch häufig Fälle, wo eine Kapitalmaßnahme gemacht wird. Und die kann dazu führen, dass jetzt der Altgesellschafter nur noch eine Minderheitsbeteiligung hat, ein neuer kommt rein mit einer Mehrheitsbeteiligung. Und wenn die anderen nicht verzichten müssen, weil durch das Eigenkapital die Gesamtfinanzierung des Ratings des Unternehmens und das Mindesteigenkapital wieder so ist, dass die Darlehensgeber sich wohlfühlen, dann ist das ja eigentlich genau das, was auch quasi der Wasserfall im Insolvenzrechtlichen und auch im Staruk macht. Und deshalb ist es aber auch richtig, dass meines Erachtens ja auch der Staruk sagt, wenn sich die Gläubiger, nennen wir es mal die Restrukturierungsgläubiger und die besicherten Gläubiger, wenn die mehrheitlich entscheiden, und das sind jetzt von mir aus mindestens mal die zwei Gruppen, die Absonderungsanwartschaften und die Restrukturierungsgläubiger, dann habe ich die nachrangigen Gläubiger und ich habe die Anteilseigner. Dann können eben die zwei vorderen, können die anderen auch im Rahmen eines Cramdowns überstimmen und das kann gerichtlich bestätigt werden. Warum? Weil alle davon ausgehen, dass die beiden unteren völlig aus dem Geld sind und alles, was man denen gewährt, ist ein Planmehrwert, der rechtfertigt im Endeffekt, dass der Restrukturierungsplan für die bessere Lösung ist. Also sei es jetzt, dass die Darlehen noch zu einem bestimmten Prozentsatz dabei bleiben oder dass die Anteilseigner nur die Chance bekommen, über die doppelnützige Treuhand wieder ins Geld zu kommen. Das ist aus meiner Sicht alles von der Logik des Wasserfalls, der am Ende kommen wir immer vom Insolvenzrecht, aber in Wirklichkeit ist ja der Wasserfall genauso gerechnet bei der außergerichtlichen Sanierung, indem wir ja auch nur deshalb überzeugen, jemanden auf etwas zu verzichten, weil er sonst sowieso aus dem Geld wäre.
Andreas, wir sehen, du bist schon sehr intensiv im Thema drinne. Deswegen Frage zum Schluss. Welchen Stellenwert haben die neuen Regelungen des Staruks bereits jetzt in deiner Beratungspraxis? Wie viele Fälle hast du schon auf dem Tisch? Wo drohst du es schon an? Lass uns ein bisschen reinhören.
Wie gesagt, wir haben es letztes Jahr schon angedroht. Wir haben allerdings auch ehrlicherweise letztes Jahr auch schon mit dem WHO, also mit dem holländischen Verfahren, auch schon gedroht. Ich habe mit meinen Kollegen auch da schon Verfahren. Die hatten, waren auch ein bisschen schneller. Die hatten, glaube ich, das erste Verfahren. Mittlerweile gibt es ja auch schon das erste Staruk-Verfahren auch in Deutschland. Ich glaube, dass es sehr große Rolle spielt in den außergerichtlichen Sanierungsverhandlungen. Bei mir, wie gesagt, war es schon die Vorwirkung im letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Und es wird eine große Rolle spielen. Es ist immer so ein bisschen schade, wenn dann die Fälle konsensual gelöst werden, weil man dann eben nicht den eigenen Staruk-Fall direkt hat. Das ist so ein bisschen, da ist dann der eigene Erfolg unter Umständen manchmal ein Nachteil, dass man einen Plan B in Anführungszeichen nicht durchsetzen kann, weil der Plan A klappt, wegen der Überzeugung. Und das muss man mal abwarten. Ich glaube jedenfalls, dass viele Fälle tatsächlich wegen des Starucks sogar außergerichtlich gelöst werden. Und ich glaube deshalb, dass es für die Praxis, unabhängig davon, wie viele Verfahren es wirklich sind, werden alleine diesen Erfolg kann man ja nicht bemessen, weil niemand schreibt ja einem rein, ich habe deshalb konsensual zugestimmt, weil es Staruk gibt. Aber meines Erachtens dieser Prozentsatz, der letztendlich einer ist, den man nicht statistisch erheben kann, dass das ein hoher Prozentsatz sein wird. In vielen Verhandlungen wird es stark dazu führen, dass wir eine konsensuale Lösung hinbekommen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen. Andreas, vielen Dank für die spannenden Einblicke und auch das interessante Gespräch. Und abschließend freuen wir uns natürlich wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Auch heute sagen wir danke fürs Zuhören. Wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit und bleiben Sie zuversichtlich. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Ciao.
Ciao.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.